Und heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, und zwar, wie werde ich ein reifer Christ? Ja? Wie komme ich von Unmündigkeit zu Mündigkeit? Wir wollen das heute mal herausarbeiten aus dem Wort Gottes, was sagt die Schrift dazu über unmündig sein. Also das ist schon jemand, der Christ ist, aber das ist jemand, der unmündig ist. So, und das ist natürlich nicht der Zustand, wo Gott uns lassen möchte, sondern er möchte uns jeden Einzelnen zur Mündigkeit, zur Reife führen. So, und wir haben ja viele Familien mit vielen Kindern unter uns, und du freust dich ja über jeden Fortschritt, den dein Kind macht, ja. Und zwar, wir freuen uns ganz stark über unseren jüngsten Enkel, ne, den Matteo, der wird ja fast ein Jahr, und er fängt schon an, sich am Tisch hochzuziehen, war schön zu sehen bei uns zu Hause, und wie er schon seine Muskeln anstrengt und schon die ersten Versuche macht, an der Hand zu gehen, ne. Und bald wird er seine eigenen Schritte gehen. Und dann freut man sich als Eltern und Großeltern. Und das ist doch richtig gut. Und genauso freut sich unser Vater im Himmel über jedes unserer Fortschritte, die wir in unserem geistigen Leben machen. Und er ist nicht ganz so erfreut, wenn wir auf der Stelle stehen bleiben. Und das manchmal über Jahre. So. Und das kann es durchaus geben. Das gab es schon in der Urgemeinde und das gibt es heute noch viel mehr. So, und deswegen möchte der Herr uns aus dem Wort Gottes lernen, wie komme ich aus dieser Unmündigkeit, aus dieser Unreife in Reife, in einen reifen Zustand hinein als Christ. Und dort möchte Gott uns der Vater hinbringen. Und er wacht genauso über unserem Leben noch viel mehr. Da kann es nämlich Tag und Nacht, wie wir als Eltern über unseren Kindern wachen und wenn sie dann die ersten Worte sprechen und die ersten guten Leistungen in der Schule bringen und so weiter. Alles erfreut uns. Ja, und genauso ist es mit Gott. Er empfindet mit uns mit, er wacht über unserem Leben und er beobachtet unseren geistigen Stand und er kennt uns ganz genau und er freut sich über jeden kleinen Fortschritt, den wir im Geist machen, und zwar in die Ebenbildlichkeit von Jesus Christus, seines Sohnes hin. Amen. Und heute soll es mal ein Stück um dieses Thema gehen, und im ersten Teil werden wir uns das mal rausarbeiten. Es sind bloß drei Schriftstellen, wo Paulus uns das beschreibt, bestimmte Merkmale eines unmündigen Christen. So. Und dann sagt die Schrift im ersten Korintherbrief, sagt Paulus, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Also ich nenne euch mal die Merkmale aus der Schrift, und dann muss jeder sich selbst prüfen, habe ich solche Bestandteile oder treffen diese Merkmale auch auf mein persönliches Leben zu oder bin ich da schon in Mündigkeit reingekommen? Und dann wollen wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, wie komme ich da rein in diese Reife in Christus. So, dann schlag mal die erste Schriftstelle auf, und zwar 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. Und hier beginnt Paulus und er sagt zu den Korinthern, und ich meine Brüder, und so fängt das gleich seinen ersten Brief an, ne? Ich meine Brüder konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Also gibt es tatsächlich Unmündige in Christus. Also es sind schon Gläubige. So. Und unmündig, das sagt schon das Wort, die sind ohne Mund. Unmündig, ohne Mund. Das ist eine interessante Übersetzung des griechischen Wortes. Das griechische Wort, was hier steht, immer bei unmündig, heißt ohne Sprechen. Ohne Sprechen. Also wenn man das Wort dieses Wort übersetzt. Und jemand, der nicht für sich selbst sprechen kann. Und dann kennt ihr alle das altdeutsche Wort Vormund. Ne? Das ist, wenn jemand, ein Waisenkind zum Beispiel, wenn dann der Onkel oder die und Tante, wenn die dann das Kind übernehmen, weil die Eltern halt verunglückt sind oder was, nicht mal da sind, dann sind sie gewissermaßen staatlich eingesetzte Vormünder, bis dieses Kind dann das 18. Lebensjahr erreicht hat und dann laut Gesetz mündig ist, für sich selbst zu sprechen. Also ein unmündiger Christ braucht jemand, der für ihn spricht. Er kann nicht selber für sich sprechen. Also er ist dazu nicht so in der Lage. Er braucht immer noch jemand, der ihn an der Hand nimmt, führt und leitet und irgendwo dann für ihn spricht, zu ihm und für ihn. Und so bezeichnet Paulus hier die Korinther. Er sagt, ich kann nicht zu euch reden als zu geistlichen Menschen, sondern als zu fleischlichen. Das heißt, die noch stark in ihrer alten Natur unterwegs sind und nicht in der neuen in Christus, als zu Unmündigen in Christus. Vers 2, Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie sogar jetzt nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich, das heißt in der alten Natur, obwohl der Heilige Geist in ihnen lebt. Solange nämlich Eifersucht, Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Mir nimmt das bloß mal raus, der Zusammenhang will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und hier hast du schon das erste Merkmal ist von einem Unmündigen in Christus. Er lebt ein Leben noch stark in der alten Natur, er lebt nicht unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes. Fleischlich oder seelisch gesinnt. So. Und dann, er kann nur Milch zu sich nehmen, er verträgt keine feste Speise. Und im Vers 3, er hat kaum eine Veränderung in seinem Lebensstil und kaum eine Veränderung in seinem Charakter. Er lebt praktisch noch genauso weiter wie vorher, fast so genauso. Er hat zwar Jesus angenommen, hat alles so mitgemacht, aber es ist kaum eine Veränderung eingetreten und der Heilige Geist spielt in seinem persönlichen Alltagsleben kaum eine Rolle. Und das ist ein Unmündiger in Christus. Jemand, der noch jemanden braucht, der ihn an der Hand nimmt und führt. Und ihr Lieben, ich sage euch eins, was wir in der jetzigen Zeit brauchen, sind mündige, reife Christen. Weil die Zeiten, auf die wir drauf zugehen, erfordern mündige und reife Christen. Ich sage es euch mal so ernsthaft, wie es ist. Es gibt Zeiten, wo wir uns vielleicht nicht mehr so versammeln können, wo du auf dich alleine gestellt bist oder auf dein Haus alleine gestellt bist, wo du dich nicht mehr in Häusern treffen kannst. So. Und dann muss jeder stehen, also mündig sein. Dann hast du niemand mehr, der für dich spricht, der zu dir spricht, wo du konsumieren kannst, sondern du lebst aus der Substanz, die du hast. Und deswegen ist es die Hauptaufgabe von geistlicher Leiterschaft, die Christen, die Gläubigen zu mündigen in Christus zu machen. Amen. Das ist die Hauptaufgabe des fünffältigen Dienstes. Nicht abhängig von sich zu machen, sondern jeden Gläubigen mündig zu machen, dass er im Ernstfall sogar alleine überlebt, ohne dass er jemanden anrufen kann, E-Mail schreiben, WhatsAppen oder sonst was. Sondern er muss alleine mit Christus klarkommen im Ernstfall. So, und das beschreibt uns Paulus im Epheser 4, Vers 14. Und ich nehme wieder nur den Vers 14 raus. Im Zusammenhang gesagt, spricht er hier vom fünffältigen Dienst, den Jesus eingesetzt hat, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Ja? Und diese fünffältigen Dienstgaben brauchst du in jeder Gemeinde, die brauchst du, damit die Gemeinde in die Reife kommt. Und dieser fünffältige Dienst hat verschiedene Aufgaben. Und ich nehme nur den Vers 14 raus, dann wollen wir uns heute auf dieses Thema beziehen. Und dann sagt er, der Paulus, dieser fünffältige Dienst ist von Jesus eingesetzt, um die Heiligen zuzurüsten, damit, Vers 14, wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. So war das damals schon und jetzt hat Jesus ja Matthäus 24 prophezeit, dass in der letzten Zeit das noch sich extrem potenzieren wird. Aber der fünffältige Dienst hat eine seiner Hauptaufgaben besteht darin, die Gläubigen von Unmündigkeit zu Mündigkeit, von Unreife zu Reife zu bringen, damit sie nicht mehr umhergeworfen werden von jedem Wind der Lehre. Amen. Und das ist heute momentan, seit Corona hat es noch extrem zugenommen, weil viele Gemeinden machen bis heute keinen Gottesdienst mehr. So, und was machen sie? Livestream. Es ist grundsätzlich nichts Schlechtes dran. So. Und habe ich jetzt mal von einem Bruder gehört und da wollte auch mal einen Livestream von jemandem reinschauen. So, dann sagt er, da klickst du an, sitzt du bequem auf deinem Sofa sonntags und das hat dann nichts mit Gemeinde zu tun, wo zwei oder drei versammelt sind. Aber im Ernstfall ist sowas auch mal gut. So. Dann sagt er, kommt rechts eine ganze Liste von verschiedenen Livestreams, weil alle möglichen Gemeinden geben jetzt ihren Livestream rein. Sagt er, eigentlich, was ich angucken wollte, habe ich mal kurz reingeklickt, dann hat mich interessiert, was ist denn in den anderen Gemeinden los? Ich habe nur rumhergezappt und einen Livestream nach anderem rein, hat mir gefallen, nicht? So, was habe ich am Ende gehabt? Nichts. Informationen hier und da, etwas. So, und das Internet ist voll von allen möglichen, die jetzt posten ins Internet, die komischsten Sachen, gute Sachen, wirklich gute Sachen, aber ganz viel komisches Zeugs. Und das wirkt nicht anders wie dieser Wind, einmal von West, einmal von Ost. Und die Gläubigen werden rumhergeworfen von jedem Wind der Lehre. Und dann nehmen die das auf und dann posten sie ihre eigenen Blogs. Und du liest gruseliges Zeug, was die dort rausholen. Und das glauben die Leute auch noch. Also es braucht genau das. Mündige Christen. Amen. Die sich nicht von jedem Wind der Lehre, egal ob es noch aus dem Westen, aus Amerika kommt oder aus sonst woher, sich rumher werfen lassen, sondern die stabil sind, die stehen. Und dazu ist der fünffältige Dienst da. Ich werde euch dann mal noch ein Beispiel nennen in diese Richtung. Ich sage nur eins, was mich nicht verwundert, ist das, dass so viel, eine falsche Lehre, das sind Dinge, die schon ein Körnchen Wahrheit in sich haben, aber dann total vom eigentlichen, vom schmalen Weg, den Jesus gebracht hat, vom Wort Gottes abführen. So. Also ist immer ein Körnchen Wahrheit drin in jeder falschen Lehre. So. Und es verwundert mich persönlich nicht, dass das Internet, dass das Netz voll ist von verführerischer oder verfälschter Lehre. Was mir eher noch ganz stark zu schaffen macht, ist, dass es so viele Christen gibt, die auf diese täuschenden Dinge eingehen, abfahren, das glauben und dann auch noch weiter verbreiten. Und die, die das hören, sind noch schlimmer wie die, die es lernen. Das ist das, was mir zurzeit sehr stark Bedenken macht, gerade im deutschsprachigen Raum, wie viele auf solche Dinge abfahren. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass in der deutschen Christenheit durch die Bank etwas fehlt, nämlich Mündigkeit. Sich nicht drum herwerfen zu lassen. Sondern kommen wir, ich habe das jetzt gehört im Internet. Jetzt hat der gesagt, jetzt müssen wir in die Richtung gehen. Da sagt er, nee, ich habe jetzt das gehört, aber wir müssen jetzt in die Richtung. Ihr Lieben, mündige Christen wissen, was im Wort steht, lassen sich nicht umhertreiben und sie stehen stabil. Amen. Und sie können noch etwas anderes. Und das kommt im nächsten Vers oder Versen. Und ich gehe mal rein, Hebräer 5, Vers 11 bis 14. Das sind jetzt drei unterschiedliche Gemeinden oder die Hebräer waren eine ganze Gruppe von messianischen Gemeinden damals, die angesprochen wurden damit, die unter Verfolgung standen. Und das war zur Urgemeinde, war das schon eine Sache. Und umso wie viel mehr heute in unserer Zeit. Deswegen müsste man sich mit dieser Thematik mal auseinandersetzen. So, und hier schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, die Gelehrten sind sich ja nicht einig, wer es nun tatsächlich geschrieben hat, aber auf jeden Fall ist es ein super Buch. Und hier steht, vom Heiligen Geist inspiriert, Hebräer 5, ab Vers 11 bis 14, geht es wieder um Unmündigkeit. Und er schreibt hier zu dieser Gruppe von Christen, über Jesus, den Hohepriester, haben wir viel zu sorgen. Und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, Vers 11, Kapitel 5, weil ihr träge geworden seid im Hören. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, also für die Mündigen, deren, oder Erwachsenen, steht hier, kann man auch das Wort übersetzen, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. So, hier hast du das nächste Merkmal eines unmündigen Christen, Vers 11. Er oder sie, die sind träge geworden zum Hören. Also irgendwo träge im Hören. Man hört das Wort, aber es ist einfach, es geht nicht so richtig fließend ein. Träge, einfach eine Trägheit zum Hören. Dann sagt er, obwohl ihr der Zeit nach schon Lehrer sein solltet. Das heißt, er schreibt hier zu Gläubigen in Christus. Wie gesagt, die kommen alle aus dem Judentum, also messianische Gläubige. Ihr solltet schon Lehrer sein, nach der langen Zeit, wie ihr schon gläubig seid. Aber jetzt habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Grundlagen oder Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Und er wollte ihnen verschiedene Dinge erklären über den Dienst von Jesus als Hohepriester. Und er sagte, ich kann das nicht. Ihr seid träge im Hören. Ihr seid so lange in Christus, eigentlich solltet ihr schon fähig sein, wieder andere zu lernen. Das ist ein Zeichen für einen gereiften Christen auf verschiedener Ebene. Aber ich muss wieder anfangen, euch die Grundlagen zu lernen. Denn ich muss euch wieder Milch geben, weil ihr die feste Speise über den Dienst von Jesus als Hohepriester und den anderen Dingen jetzt noch gar nicht vertragen könnt. Denn jeder, der noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, als ein Unmündiger. Das heißt, jemand, der Milch genießt. Weißt du, was der Herr schreibt, wenn du das mal auf unsere heutige Situation beziehst? Was Paulus hier als Milch bezeichnet. Milch ist ja grundsätzlich gut. Und Muttermilch ist das Beste, was ein Kind kriegen kann. Na? Schau mal den kleinen Leonio an hier, wie er sich mit Muttermilch, was da für ein prächtiger Bursche geworden ist, wo seine Mama echt Fitness braucht, um ihn noch tragen zu können. Ne? Also Muttermilch ist das Beste, was ein Kind bekommen kann. Grundsätzlich gut. Aber weißt du, was Paulus ja als Milch bezeichnet? Die Anfangsgründe des Christus. Die Grundlagen. Das ist Milch. Und dann im Kapitel 6, früher waren da keine Kapitelunterteilung, dann fängt er an, den Vers 1 und 2, die Grundlagen aufzuzählen. Und das ist das, was wir hier im Januar wieder neu gemacht haben, die letzten zwei Grundlagen lernen, über die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht. So, und diese Grundlagen lernen, Hebräer 6, 1 und 2, hat Paulus in jeder, oder die Apostel in jeder Gemeinde gelegt. Das waren die Grundlagen, die überall gelehrt wurden. So, und diese Dinge nennt Paulus Milch. Es ist gesund, aber es ist Milch. Und noch keine feste Speise. Und was sind die Grundlagen, wenn man es mal zusammenfasst, diese sechs Dinge? Das ist die Lehre von der echten Umkehr, von der echten Buße. Umkehr zu Gott. Der Glaube an Jesus. Die Taufe in das Wasser. Die Taufe mit dem Heiligen Geist. Dann kommt die, eigentlich sind es sieben, hier kommt die Handauflegung noch dazu, die Lehre von der Handauflegung, das haben wir noch, müssen wir extra mal behandeln. Und dann kommt die Lehre, das was wir im Januar hatten, die Auferstehung der Toten und das letzte Gericht. Das nennt Paulus Milch und das haben die Apostel in jeder Gemeinde gelehrt. Und er sagt, ich konnte mit euch nie weitergehen, ich muss wieder anfangen, schreibt er im Kapitel 6, wieder die Grundlagen zu legen. Ja, ich muss euch wieder Milch einflößen. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn man die Grundlagen von Zeit zu Zeit mal neu hört, weil da geht immer was Neues auf, selbst mir, wenn ich das bringe. Aber man muss auch mal einen Schritt weitergehen. So. Und wenn du das mal auf die heutige Zeit überträgst, wenn das Milch ist, diese Grundlagen, diese, nehmen wir mal die Lehre von Handauflegen mal raus, diese sechs Grundlagen, Milch. Dann meine Frage, wie viel von diesen Milch, also gesunder Muttermilch, Grundlagen werden denn heutzutage im deutschen Land gelehrt in den Gemeinden? Wie viel? Und wenn das nicht der Fall ist, entstehen unmündige Christen. Weil dort geht's los, bei den Grundlagen. Nur dort kannst du aufbauen. Wenn du ein Haus baust, musst du die Grundlagen, also ausschachten, Fundament legen. So. Das ist ein apostolischer Dienst, den Paulus überall gemacht hat. Die anderen Apostel, die haben ausgegraben, abgetragen, wenn so falsche religiösen, und hat dann die Grundlagen gelegt. Und ich sage das immer, die Grundlagen, das kennt ihr ja schon auswendig, meine Rede, die vier, die ganz stabil sind, auf die jeder Christ stehen muss, ist wie die vier Stuhlbeine oder die vier Tischbeine. Das ist erstens echte Umkehr zu Gott, zweitens die Glaube an Jesus, den Messias, drittens die Taufe im Wasser, viertens die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dasselbe hat Petrus in Apostelgeschichte 2, 38, 39 in seiner ersten Predigt gepredigt. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, voller Furcht, noch drin im Zimmer, hat dann erfüllt mit dem Heiligen Geist, trieb sie ihn auf die Straße und hat diese vier Dinge gepredigt in seiner ersten Predigt. Das waren die ersten Worte und die zählen bis heute. So. Und wenn dort etwas in unserem Christenleben fehlt, dann kippelt der Stuhl und fällt um. Oder ein Tisch, irgendwo musst du dann festhalten, wenn ein Bein fehlt. Aber lass mal zwei fehlen, kippt das ganze Ding um oder drei. Und in den meisten Gemeinden wird einfach nur über den Glauben an Jesus gesprochen. Wer predigt noch echte Buße? Das ist der Erste. Ohne den geht es nicht weiter. Du kannst nicht zum Glauben kommen, zu Jesus, wenn du nicht vorher echt Buße getan hast. Dann der echte Glaube an Jesus. Die Taufe im Wasser, was das bedeutet. Die biblische. Und dann die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem Reden in neuen Sprachen. Das sind die Grundlagen. Und dann baut man auf Auferstehung der Toten. Was kommt auf uns zu? Jeder Christ, jeder neu bekehrte Christ muss wissen, was kommt auf mich drauf zu? Die Auferstehung der Toten. Ich habe jetzt Gespräche mit Leuten gehabt, die habe das mal versucht zu erklären vom Wort her. Wie viel Unwissenheit da ist. Oder das letzte Gericht, was betrifft auf mich drauf zu? Das muss jeder Christ wissen. So, und nochmal zurück. Wie viel von diesen Grundlagen wird heutzutage im deutschsprachigen Raum gelehrt und gepredigt? Und wenn diese Dinge über Livestream rausgehen oder übers Internet verbreitet werden, diese biblischen Grundlagen, dann sage ich nur, ja, Amen, das soll noch mehr geschehen. Ich kenne sogar einen Pastor hier aus dem Netzwerk, der hat mit einem Bruder noch zusammen, die sind dabei über christliches Fernsehen her, da kennt sich da aus, der ganzen Materie, war früher dort beschäftigt, bevor Christ wurde, und ist jetzt dabei, solche feste Speise, Grundlagen lernen, das zu sammeln, und dann da bringen sie andere, und das dann 24 Stunden auszustrahlen. Ist eine gute Sache, das bin ich echt dafür. Das Volk muss gefüttert werden mit guter Lehre. Das ist auch Milch, ne, was Paulus da sagt. So. Und wenn du jetzt mal reinschaust, wenn nur über den Glauben an Jesus gesprochen wird, dann hast du ein Verhältnis von ungefähr 15-20% Milch und der Rest ist, heute, damals sprach die Schrift noch, in der Zeit der ersten Christen sprach man noch von Milch und fester Speise. Von was man heute spricht, ist Milch und Wasser. Habt ihr den Begriff schon mal gehört? Ein verwässertes Evangelium. Das prägen viele, wie David Wilkerson oder andere, die stark im Wort sind, die das Ganze klar rausbringen, ein verwässertes Evangelium. So. Und wenn du nur noch 15-20% Milch drin hast, wenn du nur über den Glauben in Jesus sprichst, hast du einen Rest Wasser, eine verwässerte Botschaft. Der Grundsatz ist gut, aber der Rest ist Wasser. So. Und krieg mal ein Kind satt, mix mal deine Muttermilch 1:5, da greift man schon hoch. Mix das mal mit Wasser, was da mit dem Kind passiert. Es hat auf jeden Fall keinen Durst mehr, weil da ist genug Flüssigkeit drin. Aber wie viele Nährstoffe sind da drin enthalten? Das löst sich doch fast auf. Und was kommt da raus? Ein Kind, was nicht mehr wächst. Oder nur schlecht. So. Und so ist es mit Christen, die nur mit verwässertem Wort gelehrt werden. Die wachsen nicht. Die bleiben unmündig. Sie schreien immer nach der Milch. So. Also das Zeichen von unmündigen Christen ist, erstens, sie leben ihr Leben nicht unter der Leitung des Geistes. Es ist ein Befehl an Text, kriege ich nicht alles an die Tafel jetzt. Leben ihr Leben nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes. Kaum Veränderung im Charakter und Lebensstil. Und das bedeutet, sie sind wie ein Kleinkind immer nur auf sich selbst konzentriert. Na, man kommt in die Gemeinde und sagt, oh, gib mir und diene mir, diene mir. Das hat man ja schon in der Begrüßung, wo Jesus sagt, was ihr wollt, das andere euch tun, tut ihnen zuerst. Na, das ist schon ein Zeichen für einen reifen Christ. Aber Unmündige sind nur auf sich selbst konzentriert. Sie vertragen nur Milch, keine feste Speise, Trägheit im Hören, werden umhergeworfen von jedem Wind der Lehre und dadurch gibt es kaum oder nur sehr wenig geistliches Wachstum. Gut, das sind so die Merkmale, die wesentlichsten, die man rausarbeiten können aus dem Wort. Jetzt aber gehen wir der Frage nach, wie werde ich ein mündiger, gereifter Christ? Und da lassen wir mal den Johannes zu uns sprechen. Der ist ja wirklich sehr alt geworden und am Ende seines Lebens schreibt er sehr klare Dinge in seinen Briefen. 1. Johannes 2, 12 bis 14. In diesem Vers in 1. Johannes 2, 12 bis 14 beschreibt Paulus die verschiedenen Wachstumsstadien eines geistlichen Christens, wie er anfängt, in die Mündigkeit zu kommen, von dem ersten Level in den zweiten und den dritten. Und ich sage euch im Voraus, den dritten Level erreichen wir heute noch nicht. Denn wir fangen mal ganz unten an. So, und hier schreibt Johannes 1. Johannes 2, Vers 12. Ich schreibe euch, ihr Kinder, eigentlich steht da ihr Kindlein oder Kleinkinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid, das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Johannes wiederholt sich immer mal wieder hier von Kinder, junge Männer und Väter ist hier die Rede. Und das ist, oder Kinder, junge Frauen und Mütter, müssen wir auch die Frauen mit berücksichtigen hier, ganz klar. Und hier hast du nimm praktisch das Bild eines Menschen, der heranwächst von einem Kleinkind zu einem jungen Menschen oder jungen Mann, bleiben wir bei dem, was hier steht, und zu einem Vater. Ja? So. Und genauso gibt es diese geistlichen Wachstumsebenen. Und jeder von uns beginnt als Kleinkind, wenn er sich zu Jesus bekehrt. So. Und die Hauptmerkmale eines kleinen Kindes, was dann gesund in die nächste Ebene weiter wachsen kann oder automatisch dann weiter wächst, beschreibt er hier. Und das ist der Beginn von Jüngerschaft, das Leben der Nachfolge von Jesus. Ihr Kinder, ich schreibe euch, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Das Erste, was ein geistliches Kleinkind erkennt, ist, dass es die Gnade in Christus empfangen hat, der Vergebung der Sünden. Friede mit Gott, versöhnt mit dem Vater. So, und es führt ein Leben in Reinigung. Es erlebt ständig die Überführung des Heiligen Geistes von Sünde, was noch raus muss aus dem Leben, von dem alten Menschen, von Fleisch. Es erlebt eine beständige Überführung. Das geht weiter, auch bei jungen Männern, es geht auch bei Vätern weiter, das hört dann eher auf. Aber ein Kleinkind lernt das. Ein geistliches Kleinkind lernt, auf die Stimme der Überführung des Heiligen Geistes zu hören, weil er fängt an, diese Punkte aufzuzeigen, die in unserem Leben in Ordnung sind. Und da geht über die Jahre, kann ich nur sagen, geht da immer tiefer. Amen. Und wir haben das jetzt auch mal gemacht im Zusammenhang mit dieser Blutzirrenreinigung und so. Haben wir schon viele durch. Wir haben das mal zusammen gemacht und haben Wir waren auch sehr jung zusammen, jung verheiratet, wir hatten kaum Lehre und da hat man sich auch zusammengerauft, manches vielleicht auch nicht so ordentlich gemacht. Und wir haben uns gegenseitig mal Vergebung zugesprochen oder um Vergebung gebeten und Vergebung empfangen, Gnade gewährt, Gnade empfangen für all das, was nicht ganz so gut gelaufen ist. Und da kommt Versöhnung. Das ist so wichtig, dass du auch deine Ehe mal aufräumst. Und es ist gut, dann hast du das hinter dir gelassen und hast es bearbeitet durch Vergebung und Vergebung gewähren. Ich kann euch das nur den Ratschlag geben, macht das mal, setzt euch als Ehepaar zusammen, nehmt euch eine Zeit und sprecht mal über die vergangenen Ehejahre und Dinge, die noch nicht bearbeitet wurden, bringt sie ans Licht, bittet den anderen um Vergebung und gewährt Vergebung. Und es bekommt eine Freiheit und eine neue Tiefe der Liebe. Amen. So, und wo lernt, und das ist das, was ein geistliches Kleinkind lernt und auch weiterhin praktiziert. Nämlich auf die Überführung des Heiligen Geistes zu reagieren, das Sünden zu bekennen und Vergebung von Gott zu empfangen. Das ist so wichtig. Denn jede nicht bekannte Sünde bleibt noch bei Gott. Also die ist nicht bearbeitet. Und man sollte mal anfangen, diesen nicht bekannten Sünden mal abzuarbeiten, dass das Blut Jesus das wegwäscht. Und dann lässt man es dort, gibt es keine Verdammnis mehr. Das ist etwas, was man als Kleinkind lernt. Und dort genau setzt Satan an mit seiner Verführung. Wenn es ihm gelingt, ein geistiges Kleinkind auf dieser Ebene zu verführen, dass es nicht mehr nötig ist, auf die überführende Stimme des Heiligen Geistes zu hören, Sünden zu bekennen vor Gott und Menschen und sich zu versöhnen und anderen zu vergeben, was passiert dann? Es kommen unmündige Christen hervor. Und das ist das, was in den letzten Jahren ziemlich stark in den christlichen Markt, sag ich mal, auf Internet oder Büchern reindrückt. Der eine geht sogar so weit, dass er sagt, man muss nur noch Buße tun oder Sünde bekennen, wenn man sich bekehrt hat und dann nicht mehr. So. Und weil die vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Sünden von Jesus alle schon vergeben sind, so, dann brauchst du nie wieder um Vergebung zu bitten. Das ist eine Täuschung des Teufels. Klar hat Jesus das vergeben, aber ein reifes Kleinkind, was die Milch des Wortes Gottes gespürt hat oder genährt worden ist, sagt, stopp, das stimmt mit dem Wort Gottes nicht überein. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich mit einem Mitmenschen ein Problem habe und ihn verletzt habe, so, da gehe ich auch nicht hin, danke, dass du mir schon vergeben hast. Sondern gehe ich hin und bitte ihn um Vergebung. Für das, wo ich ihn verletzt habe. Und dann gewährt er mir die Vergebung, dann ist Versöhnung da. Und genauso, das sind simple Dinge, die heute schon angefangen werden zu verdrehen. Mündige Christen erkennen das sofort, dass dort was nicht in Ordnung ist. Sondern sie haben gelernt, beständig auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Und ich meine, mittlerweile sind es schon ein paar Jahrzehnte mit einem Herrn. Er hat am Anfang damit begonnen und er ist immer noch dran. Weil er ist sanft. Also der Vater ist in dieser Hinsicht durch den Heiligen Geist nicht, dass er uns mit den ganzen Dingen sofort konfrontiert, sondern er fängt an, die Dinge abzuarbeiten, von oben nach unten. Denn er möchte, dass wir rein sind und damit Christus in uns lebt, dass das Fleisch rausgeht und der Geist uns vollkommen erfüllt. Und auf der anderen Seite bedeutet das, dass ein Kleinkind gelernt hat, Sünden sind vergeben, dass es keine Verdammnis mehr spürt. Das heißt, wenn diese Dinge bearbeitet sind, dann sind sie von Gott ins äußerste Meer geworfen und nur Satan holt sie wieder raus, um uns mit vergangenen, nicht bekannten Sünden immer wieder zu konfrontieren und anzuklagen und uns Verdammnisgefühle zu vermitteln. Das kannst du sofort wegschicken. Das ist der Unterschied zwischen der Stimme des Heiligen Geistes und der Stimme Satans. So kannst du sofort unterscheiden. Beide haben was mit unseren Sünden zu tun, die arbeiten. Der Heilige Geist überführt ganz sanft und sagt hier, mein Lieber, es ist wie der Vater, es ist ja der Geist des Vaters. Das ist ganz in Ordnung. Bearbeite diese Dinge mal. Er legt dir das vor und lässt dir die Entscheidung. Und er zeigt immer einen Weg. Und in dieser Überführung des Heiligen Geistes ist bei aller Reue und Traurigkeit und Betrübnis immer Friede. Weil es bringt Freiheit. So, und die Verdammnis des Teufels kommt mit unseren Sünden, die wir getan haben, vielleicht in unserem Leben, bevor wir zu Christus waren, und er holt wieder Sachen raus und das war nicht in Ordnung. Und guck mal, wie schlimm du gelebt hast. Und das kommt mit so einer Verdammnis von oben. Es drückt dich, erinnert dich an deine Sünden und zieht dich nach unten. Das ist die Stimme Satans. Dann kannst du sagen, tschüss. Ich bin in Christus, da gibt es keine Verdammnis mehr. So, und was die kleinen Kinder noch gelernt haben in diesem Stadium, Vers 13 unten, der letzte Vers oder der letzte Satz, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Das heißt, Kinder haben in dieser Beziehung den Vater, Gott als Vater erkannt. Das ist so unwahrscheinlich wichtig. So wie ein Kleinkind die beständige Berührung, das Reden und die Versorgung von Mutter und Vater braucht, um gesund heranzuwachsen, so braucht ein geistliches Kleinkind die Versöhnung mit dem Vater, Friede, Vergebung zwischen alles, was zwischen uns und Gott steht. Und es braucht eine abgesättigte Seele von der Liebe des Vaters. Das ist so wichtig. Die Liebe des Vaters muss ein geistliches Kleinkind vollkommen erfüllen, denn wir sind durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in Christus versöhnt mit dem Vater. Und diese Versöhnung müssen wir auch leben. Und wenn du in dieser Liebesbeziehung zu Gott lebst, spürst du sofort, wo du durch deine Sünde ihn verletzt hast. Du wirst dann ganz sensibel für die Überführung des Heiligen Geistes. Und dann räumst du es aus, weil du wieder dieses liebevolle Verhältnis zum Vater wiederherstellen möchtest. Also diese Kleinkinder, sie leben in Reinigung und in Gnade, empfangen Gnade und Barmherzigkeit vom Vater, leben in dieser Liebesbeziehung, Versöhnung mit Gott. Und in diesem Moment haben sie schon angefangen, das, was sie empfangen haben, haben sie gelernt, wieder weiterzugeben. Das ist das, was man auch Kleinkindern schon ziemlich zeitig, wenn sie das begreifen können, erfassen können, lernt man ihnen, sich zu entschuldigen. Wenn sie mal dem Geschwisterkind was weggenommen haben oder den Turm einmal platt gemacht haben, der da gerade so schön aufgebaut hat, ne? Oder was auch immer, ne? Man kennt ja die ganzen Dinge. So, dann lernt man diesem kleinen Kind, sich zu entschuldigen. Bitte vergib mir, dass ich nur das und das kaputt gemacht habe. So, und hier ist ein Christ in diesem Stadium, wird vom Heiligen Geist schon gelehrt, von sich selbst wegzuschauen und anderen zu vergeben. So, und wenn man dort als Christ so ranwächst, von diesem Punkt aus, kommst du dann in die nächste Stufe. Und die nächste Stufe beschreibt uns der Johannes hier mit jungen Männern. Und die jungen Männer, die haben zwei Eigenschaften. Erstens steht hier, ich nehme mal den Vers 14, ihr jungen Männer, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Erst die drei Dinge, die drei Merkmale. Dort führt dich Gott weiter in dieses reife Stadium eines jungen Mannes oder einer jungen Frau. Wie gesagt, die Grundlage ist Reinigung und Versöhnung und Barmherzigkeit. Und dann geht es in die nächste Stufe. Die jungen Männer, sie sind stark im Wort Gottes. Das Wort Gottes bleibt in ihnen. Und sie haben den Bösen überwunden. Amen. Erstens, sie haben das Wort Gottes bleibend in sich. Und das ist auch das Merkmal eines Jüngers von Jesus Christus. Wir reden ja von Jüngerschaft. Jesus sagt selbst, Johannes 8, 31, 32, daran wird man meine Jünger erkennen. dass sie in meinem Wort bleiben, in meinem Wort bleiben, und ihr werdet die Wahrheit erkennen aus meinem Wort, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist das, wo ein junger Mann in Christus beständig drin ist. Im Wort des Christus bleiben von Jesus, die Wahrheit, die Jesus spricht, zu erkennen, und dann wird er frei. Und zwar an seinem Denken, seinen Emotionen, sein Handeln. Wir brauchen noch so viel Freiheit, und die kommt durch das Wort Gottes. Es ist auch ein beständiger Prozess, und genauso wie ein junger Mensch von einem Teenager zu einem 18-Jährigen oder zu einem erwachsenen Mann wird, genauso ist es für uns wichtig, dass wir jeden Tag oder sagen wir jedes Jahr als Christ auf die Nähe immer einen Schritt weitergegangen sind. Ansonsten bleiben wir in Unmündigkeit. Und das geschieht dadurch, dass wir im Wort Gottes bleiben, die daraus erkannte Wahrheit anwenden und frei werden. Und so sagt Jesus für mich ist es eine Prophezeiung, die ihr vielleicht noch gar nicht so in den Evangelien gelesen habt. Und zwar kann man das vorne mal einblenden, vielleicht geht das, müsst ihr jetzt nicht all eure Bibeln aufschlagen, Matthäus 13, 52. Das ist ein Vers, den manche vielleicht noch nie gelesen haben in ihrem christlichen Leben. Aber Jesus spricht dort eine wunderbare Sache aus. Und er sagt, warte mal, ich habe es gleich, Matthäus 13, 52. Da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Amen. Hier spricht Jesus zu den Juden damals, dass die Schriftgelehrten, die waren unterwiesen in den Büchern Mose und Psalmen, Propheten. Ja, die kannten alles. Und dann sagt Jesus hier, und so ein Schriftgelehrter, der das Alte Testament, die Tanach, kennt von Anfang bis Ende und der jetzt ein Jünger des Reiches der Himmel geworden ist. Das heißt, einer, der im neuen Bund, ein Jünger des Reiches der Himmel ist jemand, der im neuen Bund mit Jesus jetzt lebt, durch Jesus, ist jemand, der aus seinem Schatz, den er hat, weil es ist ein Schatz, wenn er das ganze Alte Testament kennt, Altes und Neues hervorholt. So, das ist ein ganz wichtiger Satz, weil Jesus bezieht das auch auf uns. Wir sind Diener des Himmelreichs, also Jünger des neuen Bundes. Auch wir sollten es diesen Schriftgelehrten gleich machen und aus dem Schatz des Wortes Gottes, aus dem Alten Testament die Dinge hervorholen, wie wir es letzte Woche gemacht haben und das verglichen haben, die Prophetien mit der Erfüllung bei der Auferstehung von Jesus. Wir sollten das alles aus dem Alten Testament hervorholen und das mit dem Evangelien verbinden und mit dem Neuen, nämlich der Offenbarung, die Jesus zum Beispiel dem Paulus gegeben hat. Und wo ich das gelesen habe, habe ich den inneren Impuls gehabt, dass Jesus weiß ja alles. Jesus wusste in dem Moment schon, dass es eines Tages jemand geben wird, der der Steinigung von Stephanus zuschaut, auf dem Weg nach Damaskus dann die nächsten Christen gefangen nehmen wollte oder verurteilen, ja, mit nach Jerusalem wollen, und dass er diesem eines Tages mal nach der Vorsehung Gottes her begegnen wird. Und dieser Vers ist eine Prophetie von Jesus auf Paulus hin. Jesus prophezeit hier über Paulus. Er sagt, Paulus war ein Schriftgelehrter. Er war in allen Dingen des Alten Testamentes, er war der eifrigste Pharisäer, er kannte die ganze Tanach von vorn bis hinten. Und dann sagt er, dieser Paulus wird eines Tages mal ein Jünger des Reiches der Himmel werden. Und dann, wenn er gerettet ist, wird er aus dem Schatz das Alte und das Neue hervorholen. Wird es zusammenfügen. Nämlich diesen Schatz des Alten, dessen, was er gehört hat von den anderen Aposteln und des Neuen, was Jesus ihm direkt sagt. Und diese Dinge müssen verbunden werden. Amen. So, und was hat Paulus gemacht, wenn wir das mal nachlesen? 2. Timotheus 3, Vers 16 hat Paulus genau das gemacht. Und er sagt zu Timotheus, jedes Schriftwort, was von Gott eingehaucht wird, wurde. Und damit meint er das ganze Alte Testament. Ist nützlich zur, ich kenne den Vers, ist nützlich zur Lehre, zur Belehrung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit jeder Mensch Gottes also vollkommen wird. Vielleicht kann man den nochmal einblenden. 2. Timotheus 3, Vers 16. So spricht dieser Paulus, der im Galaterbrief schreibt, ich habe das Evangelium nicht von einem anderen Apostel gelernt, sondern von Jesus Christus selbst. Jesus ist ihm erschienen, leibhaftig als der Auferstandene, und hat ihm die tiefen Offenbarungen mitgeteilt, die er in seinen Briefen dann auch für manche schwer verständlich dann rüberreicht. Weil er hat tiefe Dinge von Jesus erhalten und versucht, das mit seiner Art als Schriftgelehrter dann rüberzubringen. Und so schreibt er manchmal Sätze, die über mehrere Zeilen gehen. Aber hier sagt er, alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist im Wortlich heißt dort eingehaucht durch den Heiligen Geist, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und was meint er damit? Das ist das, dass die jungen Männer das Wort Gottes bleibend in sich haben und lernen, den Bösen zu überwinden. Das ist genau das, was Paulus gemacht hat. Er lehrt die jungen Männer oder die Christen damals, dass jedes Schriftwort dazu in der Lage ist. Amen. So, und was macht man heutzutage? Man macht genau das Gegenteil. Man versucht, so viel wie möglich aus der Schrift rauszustreichen, beziehungsweise sagt den Leuten, dass am Ende bloß noch ab Apostelgeschichte für uns heute dran ist. Das andere nicht mehr. Das ist das ganze Gegenteil von dem, was Jesus gesagt hat, und es ist das ganze Gegenteil von dem, was Paulus gesagt und getan hat. Und so kann ein mündiger Christ schon unterscheiden und kann sagen, das ist nicht die Wahrheit. Amen. Weil wenn du alles rausnimmst und sagst, das trifft für uns im Neuen Bund nicht mehr zu, die ganzen Evangelien, das Alte Testament, dann bringst du unmündige Christen hervor, die abhängig sind von dem, was dieser betreffende Mensch ständig lehrt. Du machst die Menschen abhängig von dir und nicht vom Wort Gottes. So, die jungen Männer haben das den Bösen überwunden. Das heißt, sie sind sich des Kampfes bewusst. Und das schreibt Paulus zweimal hier. Die jungen Männer haben den Bösen überwunden. Zweimal in vier Versen. Und das ist wieder ein Merkmal, wo man mal tiefer reingehen müsste. Heute gibt es zwei Extreme in der Christenheit. Die einen sagen, der Teufel mit seinen gefallenen Engeln, den ganzen Sachen, das hat für mich nichts mehr zu sorgen. Jesus hat die alle am Kreuz erledigt, ich bin total frei und das alles geht mich nichts mehr an. Ich lebe mein Leben und die interessieren mich nicht mehr. So. Das andere Extrem sagt, alles hinter jedem Ding steckt ein Dämon, ja, und fürchten sich. Und beides sind Extreme, die von Satan selber kommen. Das Erste, was Satan immer macht, er verschleiert sich, er versteckt sich. Und hinter solchen Lehren, wenn den Leuten beigebracht wird, dass ein Dämon an dir kein Anrecht mehr haben kann, dass du nichts mehr damit zu tun hast, dass alles erledigt ist, das verschleiert seine Existenz im Leben von vielen Christen. Und es bringt Unmündigkeit hervor, weil viele Christen mit den in ihnen sitzenden Problemen, die von Dämonen verursacht sind, nicht umgehen, weil ihnen gesagt wird, das gibt's nicht mehr. Und das ist die größte Täuschung heutzutage. In der westlichen Welt. In der dritten Welt ist eher das andere, dass man aufgrund der Zauberei und Amulette und dann Schutzzauber vor Dämonen, die sind dann schon eher mit der geistlichen Welt vertraut, dann in der dritten Welt hast du dann mehr dieses andere Extrem. Aber in Deutschland, in der humanistisch geprägten Welt, hast du das Problem, dass man das außen vor lässt. Und Satan hat alle mögliche Möglichkeit, in den Christen zu schalten und zu walten, was er möchte. Weil er hat immer ein Anrecht, wenn du ihm das lässt. Hat er Zugang zu jedem, auch noch so geisterfüllten Christen. So, und diese zwei Extremen bringen unmündige Christen hervor. Die ihr Leben lang, wenn sie nicht befreit werden, durch das Wort der Wahrheit in Christus in ihren Gebundenheiten bleiben. So, diese jungen Männer, die haben den Bösen überwunden und sie haben auch diese Trägheit überwunden. Weil diese Trägheit zum Hören, diese Trägheit zum Tun kommt von Satan selbst, aus dem alten Fleisch, und das haben sie überwunden. Und das musst du täglich überwinden. Und in Hebräer 5, Vers 14 sagt dieser Schreiber, dass die jungen Männer durch den Gebrauch des Wortes Gottes eine Unterscheidungsfähigkeit entwickelt haben. Durch die ständige Arbeiten am Wort Gottes, nämlich das Alte Testament, die Evangelien und die Briefe, hast du ein Grundempfinden für das Wort Gottes und durch den Gebrauch geübte Sinne. Und das sind die Gereiften. Und da bringt dich das hin. Wenn du als junger Mensch, als junger Mann in Christus weiter wächst, bringt dich der Vater zu jemandem, der eine Unterscheidungsfähigkeit entwickelt. Und das ist das, was heute am meisten fehlt. Ein gereifter, ein mündiger Christ kann unterscheiden, was von Gott ist, was nicht, was vermischt ist und was nicht. Er kann das Gute behalten und das andere aussortieren. Er kann das Fleisch essen und die Knochen oder die Gräten ausspucken. Das ist ein Zeichen für einen gereiften, mündigen Christen. Und er lässt sich nicht mehr von jeder Lehrströmung umherwerfen. Dieses Überwinden bedeutet auch, was die Elli gemalt hatte hier, hab schon das Bild hier, dass wir als junge Männer, wir sind uns dessen bewusst, dass wir uns im geistlichen Kampf befinden, ganz klar, in der Autorität des Christus, aber wir befinden uns im Kampf. Und das ist immer noch, bis der Engel kommt vom Himmel und Satan bindet für 1000 Jahre, so lange ist er noch hier. Und so lange hast du noch mit ihm zu tun, Epheser 6, du hast mit den gefallenen Engeln zu tun und du hast mit der Horde von Dämonen zu tun. Und alle versuchen dasselbe, was ihr Meister im Garten Eden getan hat. So wie diese Elli hier gemalt hat, wie Eva hier steht, in der Welt draußen, in deinem täglichen Leben, ist diese Schlange unterwegs. Und sie versucht immer noch dasselbe zu tun wie im Garten, dich aus dieser Beziehung mit Gott wegzubringen. Nämlich, sollte Gott gesorgt haben, keineswegs werdet ihr sterben. Also die Konsequenzen von Sünde werden geleugnet. Und dann als drittes, ihr selbst werdet Gott sein. Ihr könnt entscheiden, was gut und böse ist. Ihr werdet selbst wie Gott sein. Diese drei Fragen, je nachdem, bis zur dritten Frage kommt sie nicht bei jedem, weil man widersteht ja schon vorher. Aber diese drei Fragen prasseln ständig in unterschiedlichsten Formen auf einen Christen ein. Die Trägheit des Fleisches und die Verführung, Enttäuschung, Versuchung des Feindes. Sollte Gott wirklich gesagt haben. Und ein gereifter Christ sagt, im Alten Testament, in den Evangelien, in den Briefen steht das und das geschrieben. Du widerstehst dem Feind wie Jesus in der Wüste. Jesus hat dem Teufel, hätte ihn keiner Reis, hör, mach's weg. Ich habe 40 Tage gefastet, ich habe so viel mehr Kraft wie du. Was willst du hier? Er hat dem Teufel in der Wüste widerstanden mit 3 Schriftversen aus der Tora, aus dem 5. Buch Mose. Und wenn der Teufel schon auf 3 Schriftstellen aus dem 5. Buch Mose damals reagiert hat durch Jesus selbst, kannst du das genauso machen. Widerstehen durch das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Und habt ihr gemerkt, in der zweiten Verführung in der Wüste hat Satan das Wort Gottes genommen und hat Jesus das Wort Gottes, Psalm 91, ne, der Corona-Psalm, hat ihm das vorgehalten, hat gesagt, Engel werden dich bewahren, wenn du dich auf die Zinne des Tempels stellst. Satan zitiert das Wort Gottes. Aber verführerisch. Deswegen gibt es viele, die als Engel des Lichts auftreten, aber eigentlich Diener Satans sind. 2. Korinther 11. Die das Wort Gottes bringen, aber verführerisch. Und wer kann sie unterscheiden? Der geübte Sinn hat, der Gereifte in Christus. Aber wie gesagt, dem kannst du nicht entgehen. Solange wir hier auf dieser Erde sind, wird die Schlange dieselben Fragen oder dieselben Versuchungen an uns stellen. Und deswegen bitten wir ja im Vaterunser, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wer ist der Böse? Die Schlange und seine Untertanen. Und deswegen ist das Gebet heute noch wichtig. Lass mich nicht in Versuchung geraten, lass mich nicht in diese Prüfung geraten, Herr. Vater, bewahre mich vor diesen drei Fragen des Teufels, wenn sie noch so geschickt an mich herangetragen sind, weil ich weiß, dass ich auf dieser Erde mit den Dingen konfrontiert werde, bis ich von dieser Erde gehe. Bewahre mich, Vater, und erlöse mich von dem Bösen. Amen. Und das, wir gehen deiner Zacken tiefer, das wird in Zukunft noch schärfer werden, diese Beeinflussung dieser Welt, dass dieses Gebet echt notwendig ist. Aber nochmal zurück. Dann sagt man, okay, ist gar nicht so wichtig jetzt vielleicht, ne, oder nicht ganz so hundertprozentig. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Und zwar, wenn diese Schlange anklopft und sagt, sollte Gott gesagt haben, und es gibt keine Konsequenzen für Sünde. So, eines dieser Dinge, die heutzutage gelehrt werden von bestimmten Leuten, ist, dass das Vaterunser für uns heute im Neuen Bund nicht mehr zutreffend ist. So, das wird von bestimmten Leuten gelehrt. Jetzt gibt es Leute, die das aufnehmen, vor allen Dingen junge Leute, Unmündige, und die verbreiten das im Internet, bin ich zufällig draufgekommen, und die markieren zwei Stellen im Vaterunser mit einer bestimmten Farbe und sagen, das muss gelöscht werden. Das trifft für uns im Neuen Bund nicht mehr zu. Das heißt, der das lehrt, hat eine Verantwortung für das, was er sagt. Und die das hören, die ungefestigt sind, sind meist noch schlimmer, wie der das gelehrt hat. So, jetzt haben den Text eingeblendet im Internet, das Vaterunser. Diese zwei Stellen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und treffen für uns nicht mehr zu, rausgelöscht. Und dann am Anfang, Vater, dein Name werde verherrlicht, dein Königreich komme und dein Wille soll geschehen, da haben sie das dein Königreich komme rausgelöscht, weil das gibt es ja nicht mehr, weil Jesus ist ja schon gekommen, also kommt das Königreich Gottes nicht mehr. Total verdreht, weil das Königreich Gottes ist hier in unseren Herzen und es kommt, wenn der König da ist, ist das Königreich hier. So, aber das lassen wir beiseite, aber alleine schon diese Sache, wenn du sagst, das trifft für mich heute nicht mehr zu, dass meine Vergebung abhängig ist von dem, wie ich anderen vergebe. Denn Gott sagt, oder Jesus sagt, wer mir eure Verfehlungen nicht vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. So, das ist eine Tatsache, die in alle Ewigkeit besteht, solange wir auf dieser Erde sind. Die ist ohne weggenommen durch Jesus und im neuen Bund. So, jetzt diese Leute, die sowas hören, sagen, okay, ich vergebe zwar, aber mein Nicht-Vergeben hat keine Konsequenzen mehr. Und das, wenn das so ausgelebt wird, weil ein unmündiger Christ nimmt das und macht das nicht mehr. Genauso wie ein anderer sagt, der Mann aus Singapur, der sagt, du brauchst nie wieder deine Sünden bekennen. Da macht man's halt, die machen das, die Unmündigen. Oder der sagt, hat keine Konsequenzen, wenn du nicht vergibst. Wie geht so ein Christ durchs Leben? Und wie erscheint er dann vor Gott? Es hat eine Ewigkeitsbedeutung. Es ist nichts Leichtes, worüber wir sprechen, sondern einer, der in diesen Dingen beharrt, kommt in diesem Zustand zu Gott mit so einem Berg unbekannter Sünde, weil ja alles schon vergeben ist. Hat nicht mal die Grundlagen getan, was ein Kleinkind macht, was Johannes sagt. Und dann sagt, nee, mein Mutter mir ja gelehrt, wenn ich den anderen vergebe, ja, ist gut, okay, aber es hat keine Konsequenz für mich, wenn ich nicht vergebe. Dann erscheint dieser Mensch vor Gott und Gott sagt, das ist mein Wort und das ist deine Konsequenz. Die hat Jesus auch genannt, nämlich die Folterknechte. Und das bedeutet ewige Verdammnis. Merkt ihr, wie Satan versucht, die Christenheit zu verführen, als Engel des Lichts. es hat keine Konsequenz mehr. Was sollte das Wort Gottes gesagt haben? Dieselben Fragen. Und so viele fallen drauf rein, weil sie unmündig sind, das Wort Gottes nicht kennen. Und es hat für manchen Ewigkeitskonsequenzen. Und solche Lehrer haben Blut an ihren Händen. Weil was soll ein Mann Gottes machen? Er soll die Menschen ermahnen. Er soll sie warnen. Und nicht in ihre Sünden gutreden. Und mir ist es lieber, ihr habt hier auf dieser Seite der Ewigkeit ein Problem mit mir. Wenn ich die Wahrheit sanft drüber reiche, habe ich kein Problem. Damit kann ich leben. Wenn er zornig auf mich wartet hinterher, ist alles gut. Wenn du dann Buße tust und umkehrst von diesen Dingen, dann gibt es Leben. Und jeder Lehrer muss am Ende vor Gott Rechenschaft ablegen und wird mit einem viel höheren Gericht beurteilt, wie einer, der hört. Hat er das ganze Wort gelehrt? Hat er Dinge rausgenommen oder nicht? Dann auch wird ein Lehrer beurteilt, nicht nach den anderen Dingen. Okay. Alleine schon das Beispiel dürfte reichen, uns anzuspornen, als junge Männer im Wort Gottes zu wachsen, Unterscheidungsfähigkeit zu entwickeln. Das nächste, was ich noch ansprechen möchte, in dieser Hinsicht, wir hatten ja letzte Woche hier über die Propheten gesprochen, die das Sterben und Auferstehen von Jesus vorausgesagt haben, auch das Begrabensein und Auferstehen. So. Das ist eigentlich das Evangelium. Ja? Jesus starb für uns, er wurde begraben und er stand für den Toten wieder auf. Er starb um unsere Sünden willen, wurde auferweckt um unsere Rechtfertigung willen. Römer 4. Grundsätzlich. So. Und dieses muss in unseren Herzen so stark verankert sein. Dieses Wort, diese Beziehung mit dem gestorbenen, begrabenen, auferstandenen Messias, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er eine Bedeutung hat für uns heute hier, der auferstanden ist in unserer Mitte und er hat Kraft und Vollmacht und Autorität. Du lebst mit einem Auferstandenen in dir und er lebt in dir. Du bist Teil des Leibes des Auferstandenen. Er ist dein Bräutigam, er nährt dich, er versorgt dich, er liebt dich, er hat sich für dich hingegeben. Füttere dich, nähre dich mit diesen guten Worten. Du musst eins werden mit dem gekreuzigten, begrabenen, auferstandenen Gottessohn. Und du musst einen starken Glauben haben in dir, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt und dass er sehr bald wiederkommen wird. Am Ostermontag führt mich der Heilige Geist in Offenbarung 13. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir einen Gastlehrer mal da hatten, der hat einen Begleiter und der hat nachts, hat er mich da früh, hat er gesagt, er hat nachts geträumt, zweimal, ist schon ein paar Jahre her, ich sollte mich mit Offenbarung 13 beschäftigen. Habe ich auch gemacht, kenne ich. Aber da hat mich ganz neu reingeführt und da sind mir Sachen aufgegangen, weil Offenbarung geht immer tiefer. So, lasst uns mal reinschauen, dass das in Zukunft noch so eine dramatische Bedeutung haben wird, dass du das Evangelium von Jesus Christus kennst und dass du das Evangelium von Jesus Christus glaubst, dass er starb, begraben wurde, wieder auferstanden ist und dass du in ihm bist und dass er dein Bräutigam ist, der bald zurückkehrt. Das bedeutet für uns, die wir das glauben, dass seine Liebe in uns lebt und diese vollkommene Liebe des Christus macht etwas. Sie treibt jegliche Furcht aus. Jegliche Furcht aus. Das ist übrigens auch ein Zeichen eines jungen Mannes oder jungen Frau in Christus, die den Bösen überwunden haben, weil Satan immer mit Furcht kommt. Das wird ein extra Thema. Aber die vollkommene Liebe deines Bräutigams treibt jede Furcht aus. Die Einheit mit dem gekreuzigten, auferstandenen Gottessohn. So, weil wir gehen auf eine Zeit drauf zu, die in absehbar in Sichtweite ist, wo genau diese drei Dinge, das Sterben, Begrabensein, beziehungsweise Sterben und Auferstehen des Messias Jesus Christus nachgeäfft wird. Und das wird so eine verführerische Kraft entfalten, dass alle Welt das glauben wird und diesen gestorbenen, auferstandenen Weltführer anbeten wird. Und es werden nur diejenigen nicht verführt werden, die in Christus sind, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Amen. Offenbarung 13. Das Evangelium von Jesus Christus wird alles von Satan nachgeäfft. Vers 1. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe, 10 Hörner hatte, auf seinen Hörnern 10 Kronen, auf seinen Köpfen einen Namen der Lästerung. Also das ist der Antichrist mit seinem ganzen Drumherum, will ich jetzt nicht weiter beschreiben. Aber lest mal den Vers 3. Und ich sah einen seiner Köpfe, das 7, wie zu Tode verwundet. Seine Todeswunde wurde geheilt und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer mag mit ihm zu kämpfen. Das heißt, hier kommt ein Weltführer hervor und Satan wird mit ihm genau dasselbe machen, was Jesus Christus oder Vater mit Jesus Christus gemacht hat. Das heißt, dieser Weltführer wird eine tödliche Wunde erleiden. Er wird persönlich, wie an anderer Stelle steht, eine Schwertwunde erleiden. Er wird sterben. Oder angeblich sterben. So. Eine Todeswunde und die wurde geheilt. Das heißt, Satan bringt es dazu, denn Satan, der Drache, wird er dann angebetet daraufhin. Er wird die ganze Welt dazu bringen, diesen Welteinheitsführer, sagen wir ruhig, der Antichrist, er wird eine tödliche Wunde erleiden, sterben und Satan wird es dazu bringen, dass dieser wieder aufersteht. Das ist für manchen Christen vielleicht schwer zu verstehen, aber es gibt in der dritten Welt gibt es schon solche hochkarätischen Gurus und so weiter, die lassen sich lebendig beerdigen und kommen dann irgendwann mal wieder raus. Also Satan hat eine gewisse Kraft, um sowas zu bewirken. Eine verführerische Kraft. So. Und er wird sterben und wird auferstehen. Ist das nicht das Evangelium? Er wird Christus nachäffen, denn Antichrist bedeutet gegen Christus oder anstelle von Christus, beides. Er wird dasselbe tun. Und alle Menschen, die bis dahin nicht an Jesus geglaubt haben, werden auf diese verführerische Evangelium hereinfallen. Und leider vielleicht doch viele unmündige Christen. Weil es gibt immer einen höheren Prozentsatz von Christen, die sich zwar Christen nennen, aber nicht an die leibliche Auferstehung von Jesus Christus glauben. Und wenn das vor ihren Augen passiert, durch alle Medien berichtet wird und alles um dich herum, auf Arbeit und Schule, sagt, hier, guck mal, was gestern im Fernsehen kam. Da war doch tot, 3 Tage lang. Und jetzt steht er aber auf. Das müssen mächtige Herrscher sein. Und unter seiner Herrschaft werden wir alle Probleme auf dieser Erde lösen. Selbst Corona. Die ganze Erde sah verwundert dem nach. Also alle wunderten sich. Und dann beteten sie den Drachen an, also Satan, der dem Tier die Vollmacht gegeben hatte. Satan gab dem Tier, das ist der Antichrist, die Vollmacht, das zu tun, wieder aufzuerstehen. Und sie beteten das Tier an, also diesen Mensch, und sagten, wer ist ihm gleich, wer mag mit ihm zu kämpfen. Er ist von den Toten auferstanden, wer gegen wen, wer kann gegen den noch kämpfen. Er wird auftreten auf der politischen Bühne, aber irgendwann mal gibt es einen Punkt, wo er sterben wird und wieder auferstehen. Und dann hat er die Aufmerksamkeit der ganzen Erde. Durch ein gefälschtes Evangelium. Und dann Vers 8. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten. Also dieses Tier, diesen Mensch, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lammes, Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet worden ist von grundlegender Welt. So, aber damit hört das ganze Ding nicht auf. Im Vers 12 geht es weiter, dass der falsche Prophet übt die Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die ganze Erde und die auf ihr wohnen dazu, das erste Tier anzubeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Das heißt, das zweite Tier ist ja der falsche Prophet, sorgt dafür, das ist eine religiöse Superpower. Er sorgt dafür, also eine satanische Superpower, dass die ganze Erde und die auf ihr wohnen, diesen Mensch, diesen Antichrist anbeten, der, dessen Todeswunde geheilt wurde. Man kann auch sagen, den, der auferstanden ist. Und was beten wir an? Den Auferstandenen. Amen. Also diese Dinge hat der Heilige Geist mir am Ostermontag mal richtig deutsch erklärt, weil denn davor hat man auch drüber gesprochen, was das Evangelium ist. Jesus starb oder begraben, auferstanden ist. Ach, da gehen wir an Offenbarung 13 und schauen mal rein, was vor euch liegt. Eine Nachäffung des wahren Evangeliums. Deswegen werdet mündig, steht im Wort. Junge Männer, die das Wort kennen und die den Bösen überwunden haben. Wenn du das in deinem Alltag jetzt ist Zeit der Vorbereitung, wenn du das jetzt praktizierst, wirst du auf diese Täuschung nicht reinfallen. Auch wenn alles um dich herum schreit. Da geht es nicht mehr um Impfen oder Nicht-Impfen, da geht es um Anbetung. Wobei letztes Jahr der Anfang der Wehen begonnen hat, der in diese Richtung führt, weil das global jetzt in eine Richtung immer mehr führt. So, aber damit hört es nicht auf, es geht weiter. Und zwar, dieser falsche Prophet verführt die, welche auf der Erde wohnen, Vers 14, durch Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Also es werden viele Zeichen, Wunder durch diesen falschen Propheten geschehen. Und da musst du als mündlicher Christ absolut sicher sein, dass diese Wunder, die der Heilige Geist wirkt, etwas anderes sind, als wie diese Superpower, also dieser falsche Prophet wirkt. Du musst unterscheiden. Jetzt schon. Lernen. Und wo kommt das Unterscheidungsvermögen her? Durch Gebrauch geübte Sinne. Fang heute damit an, das Wort Gottes von vorn bis hinten durchzulesen und du bekommst ein Grundverständnis der Schrift und ein Empfinden des Heiligen Geistes. Das Wunder war jetzt nicht von mir. Und das ist von mir, weil Gott wird genauso Zeichen Wunder tun dann. So. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, also dieser falsche Prophet, sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat, also hier steht es tatsächlich so, dass dieser eine Schwertwunde hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollte. Du musst dabei verstehen, dass Johannes das, was wir hier in der Offenbarung lesen, nicht gelesen hat, sondern Johannes war ein Seherprophet, ein Seher. Ne? Steht immer dort, ich sah. Ne? Vers 14, Kapitel 14, ich sah und siehe. Ich sah und siehe. Kapitel 15, Vers 1, ich sah und sah. Kapitel 14, Vers 1, ich sah. Das heißt, er war ein Seher. Er hat all diese Dinge, die er beschreibt, hat er gesehen und versucht, das mit einer geistgewirkten, von Gott eingehauchten Fähigkeit uns zu vermitteln, auf die das zutrifft. Und dann sagt er tatsächlich von einer Schwertwunde und es ist am Leben geblieben und auferstanden. So, dann geht's weiter. Diese Menschen auf der Erde sollen ihm ein Bild machen. Ein Bildnis. Kommt euch das bekannt vor von Nebukadnezar, ne? 30 Meter hoch und alle anbeten. Das war schon ein Vorläufer. Aber das wird noch hier einen ganzen Zacken schärfer. Und er sagt, sie sollen ihm ein Bild machen. Und 15, es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und so liest du eigentlich die Beschreibung, die Dienstanweisung des falschen Propheten, was da alles machen wird oder zu tun hat. Sie werden diesem Antichrist ein Bildnis bauen. Ja? Und wo wird dieses Bildnis stehen? Das hat Jesus schon vorausgesagt in Matthäus 24. Und Jesus erwähnt eine Prophetie von Daniel, und er sagt, wenn ihr das Gräuelbild der Verwüstung sehen werdet an einer Stätte, wo es nicht sein soll, dann fliehe, wer in Jerusalem ist, auf die Berge. Und wer in Judäa ist, kehre nicht nach Jerusalem zurück. Ist das damals 70 nach Christus geschehen? Nein. Die Römer haben den Tempel platt gemacht, aber kein Gräuelbild aufgerichtet. Das ist genau das, was hier in der Offenbarung steht. Es wird ein dritter Tempel gebaut und wie ich gehört habe, wenn ich ganz in die Details reingehen, gibt es bestimmte, die das echt forcieren jetzt, aber mit aller Gewalt, diesen Salomonischen Tempel. Und in diesen Tempel wird sich dann oder wird dieses Standbild reingesetzt. Und das hat Jesus, das hat Daniel prophezeit. Jesus greift diese Prophezeiung auf von Daniel und sagt, wenn ihr das seht, dass dieses Gräuelbild dort steht, dann flieht, und zwar zu den Juden. Man muss in diesem Zusammenhang sehen, dass es für das Volk Israel, so sehr wir es lieben, die schlimmste Zeit noch bevorsteht. Es war nicht der Holocaust, sondern das, was kommt. Weil dieses Tier wird mit dem Volk Israel, Daniel 9, einen 7-Jahres-Vertrag schließen, einen Bund schließen. Und dieser Antichrist wird Israel zu einer Weltsupermacht werden lassen. Er wird nicht nur die Auferstehung nachäffen und das Sterben auferstehen, sondern er wird dieses Kommen des Messias mit Macht und Herrlichkeit auf dem Thron Davids sitzen und von Jerusalem aus die ganze Welt regieren. Das wird er 3,5 Jahre genauso machen, um die Juden zu verführen. Und wohl dem mündigen, gereiften messianischen Jude, der das durchblickt. Und israelfreundlichen Christen, der das jetzt schon durchblickt. Das ist eine Täuschung. Er wird dafür sorgen, dass Israel zur Weltmacht wird. Und deswegen werden sie ihn als Messias zujubeln. Der dritte Tempel wird gebaut und dann, nach den 3,5 Jahren, dann lässt er das Bild dort reinstellen. Und dann dreht sich das Ganze. Aber hier geht es ja um die ganze Welt auch. Er wird dafür sorgen, dass dem Bild ein Geist verliehen wird. So, und da hat es nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, wie man heute schon künstliche Roboter macht, die alles Mögliche machen, was ein Mensch macht, die künstliche Intelligenz sogar so weit, dass man künstliche Soldaten hergestellt hat, da kann man eine ganze Armee zusammenstellen, die man dann losschickt, ist alles schon möglich. Das ist es nicht. Es wird ein Bild sein und es hat nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern hier steht, diesem Bild wird ein Geist verliehen. Und welcher Geist ist das? Der Geist des Antichristen. Satan selbst wird Wohnung nehmen in diesem Bild. Und er wird das erhalten von allen, die Jesus nicht kennen, die das wahre Lamm Gottes nicht anbeten, oder den wahren Christus nicht anbeten. Die ihn anbeten, werden das nicht machen. Aber alle anderen werden niederfallen, mit Zwang natürlich, und werden Satan anbeten. Und dann wird er das kriegen, was er von Jesus nicht gekriegt hat, in der Wüste. Fall nieder und bete mich an, dann gebe ich dir alles. Es gab die älteste Handschrift eines Kirchenvaters aus dem 3. oder 4. Jahrhundert, besagt schon genau dasselbe. Der hat damals schon 300, 400 Jahre nach Christus gesagt, es kommt ein Geist eines gefallenen Engels in dieses Standbild. Und das ist dieser Geist Satans. Weil hinter jeder Götzenstatue, hinter jedem geschnitzten oder gemachten Bildnis steht ein Dämon drin, der angebetet wird. Hinter jeder Marienstatue, hinter jedem heiligen Bild, vielleicht auch in jeder Ikone, steht ein Dämon, der angebetet wird bei den Menschen, die diesen Dingen dienen. So, und das wird sich gipfeln in diesem einen Bild. So, dann geht's weiter. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen, Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand, auf die rechte Stirn. So dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer das Verständnis hat, der berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 3 × 6, also 666. So. Mit dieser Anbetung hört es nicht auf, sondern dieser falsche Prophet sorgt dafür, dass allen, kleinen, großen, reichen, armen, freien Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf die rechte Hand oder die rechte Stirn. So, da gibt es ja vieles Rätselraten. Heute im Internet kursiert das sonst was für Geschichten. Der AfD-Chip ist das, ne, der Chip, der eingepflanzt wird. Und sonst was, was da dieses Mahlzeichen sein wird. Lest mal ganz genau. Der Heilige Geist hat gesagt, lest mal genau durch, was hier steht. Dieser falsche Prophet sorgt dafür, dass diesen Menschen, die das Bild anbeten, ein Mahlzeichen auf, epi, griechisch, auf die Stirn oder auf die Hand gemacht wird. Das ist für alle sichtbar, weil die Stirn und die Hand wird in der Regel nur im Winter bedeckt, sonst nicht. Wenn du Handschuhe hast oder Mütze rein. Ansonsten ist es für alle sichtbar. Und das Wort Mahlzeichen im griechischen Charagma, das bedeutet Tattoo, eine Tätowierung oder ein Brandmal. Und im Entferntesten könntest du vielleicht noch einen Chip oder sowas, was unter der Haut gebracht wird, kannst du mit reinnehmen. Aber die Originalbedeutung, und das ist das, was Johannes sah. Er sah nicht, dass ihnen den Menschen etwas unter die Haut geschoben wurde. Ich sage nicht, dass man das machen soll, ne? Das ist alles noch offen. Er sah nur, dass den Menschen etwas auf die Stirn tätowiert wurde, eingeätzt. Heißt das eigentlich, eine Tätowierung oder ein Brandmal bei den einen auf die Stirn, bei den anderen auf die Hand. Und dieses Wort Charagma bedeutet Tattoo, Tätowierung oder Brandmal, um den Eigentum, diesen, was man dann tätowiert oder Brandmal draufdrückt, dass es dein Eigentum ist. Ja, kennt das aus den Westernfilmen, wenn man dann die Jungstiere eingefangen hat und dann raucht und braust es und brennt. Mir tun die ganzen Kälber immer leid, aber die kriegen ihr Brandzeichen ihres Farmers drauf. Das ist genau das. Oder ein Sklave in der damaligen Welt wurde tätowiert. An der Stirn oder hier. Mit dem Namen seines Herrn oder ein bestimmtes Zeichen des Herrscherhauses, sodass dieser Sklave, auch wenn er entflohen ist, kann man sofort erkennen, der gehört zu dem. Eigentumsverhältnis. Und genau das geschieht mit den Leuten, die das Bild anbeten oder Satan direkt anbeten, die kriegen dann dieses Zeichen hier vorne auf die Stirn, auf die Hand und nämlich ein Tattoo. Brandmal. Würde ich eher nicht sagen, das bei Menschen ist eher unüblich, sondern ein Tattoo. Sie kriegen eine Tätowierung. Und es ist entweder der Name dieses Menschen oder ein bestimmtes andere, hier steht so ein anderes Zeichen, oder die Zahl seines Namens, also 3x6, die dann eintätowiert wird. Nebenbei gesagt, es gibt schon seit Jahrtausenden ein Zeichen, das in der okkulten Welt bis heute als Fußabdruck Satans bezeichnet wird, als das gehört mir. Und seit Jahren in der okkulten Welt als Zeichen des Antichristen schon lange gehandhabt wird. Und das ist das Hexagramm. Wir kennen es auch als Davidsstern oder Marken Davids, was Israels Flagge ist. Das ist in der okkulten Welt der Fußabdruck Satans, in der okkulten Welt das Zeichen für einen Antichristen. Und genau das haben wir, wer mit war, in Kapernaum, haben wir das gesehen dort, ne, auf diesem Relief. Und gleich daneben war das Pentagramm, das ist das Zeichen für Satan selbst, ne, das fünfzackig auf der Spitze steht. So, und dieses Hexagramm, dieses... Na, wisst ihr, was ich meine? Davidstern, ich habe das jetzt hier, das entspricht diesen 3x6 von der ganzen Geometrie her. Das heißt nicht, dass die Leute dann mit sowas gekennzeichnet werden, aber es gibt bereits in der dämonischen Welt oder okkulten Welt ein ganz gängiges Zeichen. Und genau das haben die Kabbalisten auf die Flagge Israels gebracht. Also es sind genau die, die den salomonischen Tempel forcieren. Das ist genau die, die diesen Metraja, also diesen falschen Propheten oder Messias, wieder erwarten. Und deswegen wurde sein Zeichen schon von ihnen mit einer geringen Mehrheit damals abgestimmt auf dem zionistischen Kongress auf die Flagge Israels gesetzt. Und der Rest der Juden damals hat bestimmt, dieses Hexagramm kommt aus dem alten Ägypten, das haben wir dort mitgebracht. Wir haben das Standbild des Gottes Rephan durch die Wüste getragen, sagt schon Stephanus in Apostelgeschichte 7. Und das ist genau das. Und das durch Salomo, durch seine ägyptische Frauen und sonst was so hatte, die haben dieses Zeichen natürlich dann reingenommen. Und so hat sich das in Israel bis zum heutigen Tag in der okkulten Richtung Israel, muss man ganz klar sagen, es gibt eine straff okkulte Richtung unter den Juden. So lieb wird man Israel haben, muss man das auch mit sagen. Und die haben genau das forciert. Und die treiben das ganze Ding voran. Und viele wohlmeinende israelfreundliche Christen, die schwenken die Fahne und machen Mangel an Erkenntnis. Was denkst du, was die Satanisten, die Okkulten drüber sagen, wenn man Israel-Fähnchen schwenken durch die Straßen zieht? Die sagen, preis dem Herrn, sagen die zwar nicht, aber die sagen, die machen Werbung für uns hier. Die schwenken das Fähnchen des Antichristen. Okay, so verstehen sie die Sprache. Und dann hat der Herr mich zu etwas hingeführt, hat gesagt, guck mal ein, das ist ein Zeichen, was auf die Hand oder auf die Stirn tätowiert wird. Und dann sagt er, guck mal, was in der Welt geschieht. Guck mal, was unter vielen Christen geschieht. Eine Flut von Tätowierungen. Das ist eine Vorbereitung der gesamten Menschheit, dass sie eines Tages mal ein Tattoo hier tragen werden oder da. Vor mehreren Jahren, also wenn wir noch jung waren, war ein Tattoo etwas, was entweder Seefahrer hatten, weil die hatten das ja damals von den alten Polynesiern das erste Mal entdeckt. Darum ist es ein polynesisches Wort, Tattoo. So, entweder Seefahrer oder Kriminelle oder Alkoholiker. Also aus meiner Jugend kenne ich niemanden anders, der ein Tattoo getragen hat. Alkoholiker, Kriminelle oder Seefahrer. So, und das hat sich in den letzten Jahren drastisch geändert in der Welt, sodass, wenn ich es richtig behalten habe, im Alter von 30 Jahren sind jetzt wohl 33% von Deutschen tätowiert. Und bis im Alter von 50 Jahren sogar waren es 29%. Also rund ein Viertel der Deutschen insgesamt tragen jetzt irgendeine Tätowierung, manchmal ganz Körper, manchmal weniger. Tendenz steigend, Corona hat es etwas unterbrochen, weil man ja am Körper arbeiten darf, aber vor Corona kamen pro Jahr 3 Millionen Tattoos dazu. Was steckt dort dahinter? Hat der Heilige Geist gesagt, guck mal rein. Ein Mahlzeichen. Die Welt wird jetzt schon darauf vorbereitet. Dann kannst du sagen, okay, das ist die Welt. Und die kann nicht anders. Wir sollen es unterscheiden. Da sage ich ja und Amen dazu. Aber wie ist es mit Christ und Tattoo? Kann ein Christ ein Tattoo tragen? Gute Frage. Wenn du aus der Szene kommst, jeder, der jetzt hier draußen von diesen Vierteln der deutschen Bevölkerung sich in der letzten Ernte zu Jesus bekehrt, den nimmt der Vater an, er wird reingewaschen durch das Blut von Jesus. Und diese dämonischen Bündnisse, die mit jedem einzelnen Tattoo geschlossen wurden, werden von Jesus Christus durch seine Macht entfernt. Amen. Und da gibt es gute Seelsorger, die treiben dann noch die Dämonen aus, haben auch schon gemacht, und salben das und dann ist das Ding gegessen. Und dann braucht ein wiedergeborener Christ, der vor seiner Bekehrung sich tätowieren lassen hat, keinerlei schlechtes Gewissen mehr haben. Interessanterweise ist auch die Missionsgeschichte, dass die viele Urvölker in der dritten Welt haben sich ja tätowieren lassen. Und wenn die sich zu Jesus bekehrt haben, das Erste, was die bereut haben, waren ihre Tattoos. Weil jedes Tattoo war ein mystisches, religiöses Akt der Anbetung ihres Götzen. So, und das wollen die am liebsten loshaben. Man besorgt sogar in der Statistik heutzutage, sind die Schweden und Dänen, sind die Europäer, die am meisten ihre Tattoos bereuen. Habe ich gelesen, interessant. Es gibt unter den Europäern, die sich haben tätowieren lassen, Schweden und Dänen, die sagen, am liebsten würde ich mir das weglasern lassen, aber das ist unter hohen gesundheitlichen Risiken, und auch mit hohen Risiken verbunden. In Thailand sind, Thailand und was noch, Malaysia, was wohl noch, sind eine ganze Reihe von Tattoos verboten. Manche Berufe in Deutschland können nicht ausgeübt werden, wenn man ein Tattoo trägt, also man hat so eine gewisse Ordnung, oder man bedeckt seinen Körper, lässt es nicht sehen. Also eine gewisse Ordnung gibt es noch. Aber was ist jetzt mit Christen? Jetzt gibt es eine immer höhere Anzahl von Christen, die sich genauso tätowieren lassen wie die Welt. Natürlich nicht mit Drachenköpfen oder anderen okkulten Symbolen. Manche hier draußen, die wissen nicht, was sie eigentlich auf ihrem Körper tragen, was sie für eine Botschaft symbolisieren oder mit welchen Dämonen sich damit ein Bündnis geschlossen haben, weil es einfach in ist, weil es cool ist. Oder Schriftzeichen, die kennen diese Bedeutung nicht. So, jetzt gibt es eine ganze Reihe von Christen, wir machen das jetzt anders. Wir lassen jetzt Kreuze drauf tätowieren oder irgendwelche andere Sachen von Jesus, oder ich gehöre zu Jesus, nein, alles Mögliche. Was ist die Motivation dahinter? Erstens ist ein Tattoo hat immer etwas mit der Identität zu tun. Wer sich tätowieren lässt, hat immer ein Problem mit seiner eigenen Identität und will es durch die Dinge zur Schau stellen. Und so geben auch Christen an, die sich tätowieren lassen, dass sie dadurch ihre Identität klar zum Ausdruck bringen. Ja. Andere Christen lassen sich tätowieren, weil sie diese gesetzlichen Christen schockieren wollen. Grundmotiv Rebellion. Das ist dasselbe Grundmotiv wie in der Welt. Die Welt trägt als Grundmotiv ein Tattoo als Identifikation, als Rebellion. Bei Christen ist dasselbe. Gut, jetzt schauen wir mal rein, was sagt das Wort Gottes. Denn die reifen, gereiften Christen kennen das Wort Gottes und handeln entsprechend. Was sagt das Wort Gottes über Tattoos? Sollte man als Christ wissen. Ich nehme nur eine Schriftstelle raus aus dem Alten Testament, 3. Mose 19, 28. In diesem ganzen Buch, weil man sagt, das gilt ja für uns heute nicht mehr, das ganze Kapitel erklärt die 10 Gebote, die für uns genau noch so gelten, werden dadurch näher erklärt. Da geht es, dass man keine Zauberei mehr treiben soll, dass man seine Tochter nicht zur Hucherei anhalten soll. Das will ja heutzutage auch keiner. Ne? Und dann eins davon ist dann das mit den Tattoos. Aber ich fange mal mit dem Vers 2 an. Und Gott redete mit der ganzen Gemeinde und sprach, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das heißt, diese ganzen folgenden Gebote haben etwas damit zu tun, dass das Volk Israel sich absondert, anders lebt, auch nach außen hin, wie die Nationen und speziell Ägypten. Weil viele dieser Praktiken, die hier stehen, gerade im Vers vorher, den Rand des Haupthaares sollen sie nicht abschneiden und den Bart, nee, die Ränder abschneiden, das sagen manche, na, man darf nicht mehr zum Friseur gehen, so ein Quatsch. Das sind alles Praktiken der Ägypten gewesen, wie die ihre Dämonen angebetet haben, ihre Götzen. Die haben so Topfschnitt, ne, rundum. Das bedeutet, das ist die Sonnenscheibe. Damit haben sie Baal, den Sonnengott, oder Horus, den Sonnengott verehrt. Wenn du die Ägypter siehst in den alten Zeichnungen, die hatten solche Bärte, ne, so schmal, so lang. Das ist eine Anbetung ihrer Götzen. Und darum sagt Gott zu den Israeliten, lasst eure Bärte frei wachsen. Das sieht da anders aus, wie die mit eurer Götzenanbetung. Das heißt nicht, dass du deinen Bart jetzt wuchern lassen kannst. Lass ihn schneiden. Gott hat nichts dagegen. Verstehst du? Aber die Israeliten sollten einen Unterschied machen zu den Ägyptern. Du kannst gerne zum Friseur gehen. Gott hat nichts dagegen, wenn man beschick aussieht. Aber das waren Anbetungssymbole ihrer Götzen. Erinnert euch, Martin Luther, wer hat den Film gesehen? Die Mönche damals hatten die Platte in der Mitte und ringsum ein Kränzchen. Und das ist das andere. Entweder man lässt einen Topfschnitt so, ja, als Zeichen für Sonnengott, oder man legt so einen Planeten frei. Also, nicht natürlich gewachsen, sondern bewusst abrasiert. Da steht auch, man soll das Haupthaar in der Mitte nicht abrasieren. Und das ist das Zeichen für die Sonnenscheibe. Damit haben die Mönche damals, weil die katholische Kirche sehr stark verankert ist, im Wesentlichen eigentlich verankert ist in Baal und Sonnengottanbetung, den Sonnengott angebetet. So. Aber wir gehen mal zu dem nächsten Vers 28. Ihr sollt keine Einschnitte an eurem Leib machen für eine abgeschiedene Seele, und ihr sollt euch keine Zeichen einätzen oder eintätowieren lassen. Ich bin der Herr, dein Gott. Das sind zwei verschiedene Gebote. Man soll sich keine Einritzung machen. Das waren heidnische Trauerrituale. Wenn jemand gestorben ist, das kommt alles aus Ägypten und aus den kanaanitischen Ländern. Wenn in Ägypten jemand gestorben ist in der Familie, haben die Familienangehörigen sich geritzt, also Einritzungen gemacht mit scharfen Knochen oder Steinen, dass das Blut geflossen ist. Und somit wollten sie einen Blutsbund da, eine Blutsverbindung mit dem Verstorbenen herstellen, die in alle Ewigkeit gilt. Das war der Sinn hinter diesen Einritzungen. Nicht nur Trauer, sondern ein Blutsbund mit dieser Seele. Und was triffst du dann? Im Englischen nennt man das Familiar Spirits, also Dämonen, die in der Familienlinie sind, mit denen schließt du dann einen Bund. So, und hier steht, diese Dinge sollen die Israeliten nicht machen, diese heidnischen Trauerbräuche. Und dann ist ein Komma und dann steht das nächste Gebot, und ihr sollt euch keine Tattoos einätzen lassen. In der englischen King James Bibel ist das hebräische Wort richtig gut übersetzt, und da steht dort nor tattoo any marks on you. Nor tattoo any marks on you. Du hast die englische Bibel, Judy? Stimmt's? Genau. Und die englische King James sagt nor tattoo, also tattoo any marks. Also lass dir kein Zeichen auftätowieren. Kommt dir das bekannt vor? Offenbarung 13, ein Zeichen auf tätowieren. Damals warnt Gott das Volk Israel, lass dir keine Zeichen auftätowieren, weil Gott wusste, dass eine Zeit kommt, wo die ganze Welt ein Zeichen auftätowiert bekommt, die nicht an ihn glauben. Und die Israeliten sollten einen Unterschied machen, nämlich keine Tätowierung tragen und somit ein heiliges Volk darstellen, sich absondern von der Welt, weil alle Völker um sie herum ihre Tattoos getragen haben. Und man sagt heute, dass die Ägypter die Tattoos erfunden hätten. Also wenn du bei Geschichte von Tattoos nachgehst, kommt man bei den Ägyptern an, manche gehen noch weiter zurück. Und das ist die Umgebung, in der die Israeliten 400 Jahre gelebt haben. Und jetzt sind sie raus ins neue verheißene Land und sagt Gott zu ihnen, lasst euch keine Tattoos aufdrücken. Ihr sollt ein Unterschied, ein heiliges Volk sein, abgesondert rein für mich. So, warum? Weil Tattoos haben nicht etwas mit Totenverehrung, haben die Einritzung zu tun, aber Tattoos waren immer religiöse, götzenverehrende, mystische Rituale, wo jeder da das machen lassen hat, auch aus den Naturvölkern, die es heute gibt, haben damit bewusst ein Bündnis mit Dämonen geschlossen. Sie wussten, wenn sie sich das ritzen lassen oder tätowieren lassen, dass dieser Geist dann in sie kommt. Und dass sie ein Zeichen bekommen ihres Götzen, dass sie Eigentum dieses Götzen sind. Offenbarung 13. Amen. Und so ist Tätowieren grundsätzlich ein Akt, wo ein Bündnis mit einem Dämon geschlossen wird, ein Blutsbündnis. Ein Tattoo wird nicht einfach mit Farbe aufgetragen und dann wird er weggewischt. Ein Tattoo wird eingeätzt, es wird gestochen. Und in der heutigen, damals nahm man scharfe Steine oder Knochen, ritzte die Körperstellen entsprechend der Kontur des Götzenbildes oder irgendeines Zeichens und dann füllte man verschiedene Farben, also Farben rein. So, und das ging nie wieder raus, weil das unter die Haut gegangen ist. Heutzutage macht man es etwas sanfter, man nimmt eine Tattoo-Pistole. Diese Tattoo-Pistole hat bis zu 7 Nadeln, die in der Minute bis zu 1000 Mal zustechen. Und damit wird die Haut zerfetzt. Wenn du es unter dem Mikroskop mal anschaust, dass die früher mit einem Stein gemacht haben, in der Knochen macht man heute mit diesem Ding. und dann fährt die Konturen nach, manche müssen überlagert werden und dann kommt doch mehr oder weniger Blut raus. Und gleichzeitig wird die Farbe eingebracht und dann wird das Blut abgedupft und ein Tattoo muss behandelt werden, laut Hygienevorschriften, wie eine offene Wunde. Man muss sogar manchmal zum Tätowierer zur Nachbehandlung, wenn es zu sehr nässt und so. Es wird wie eine offene Wunde behandelt vom medizinischen her. So, also besteht Tätowieren aus zwei Vorgängen. Erstens Aufritzen der Haut, zweitens Farbe einbringen. Aufritzen der Haut erstens bedeutet Blut und damit wird ein Bündnis mit einem Dämon geschlossen. Die Tattoo-Studios sind voll von Geistern. Und sobald wieder Blut fließt, haben sie ein legales Anrecht, weil ein Christ dieses Gebot von Gott, die Christen sollen heilig leben, übertreten hat. Und Gott sagt, lasst euch kein Tattoo stechen. So, in dem Moment, der Dämon freut sich nur. Er sagt, oh, ein Christ, ein Unmündiger, der das Wort Gottes nicht kennt, lässt sich tätowieren. Und da heißt sie herzlich willkommen. Und ein Blutsbündnis gibt jedem Dämon ein legales Anrecht. Wo hat Gott das gesagt, dass wir durch Blutsritzung ihn verehren sollen? Es ist eine Anbetung von Götzen. Egal welches Symbol dort verwendet wird. Das Erste ist nicht das Symbol. Das Erste ist die Ritzung oder Ätzung oder die 7000-fache Zerfetzung deiner Haut innerhalb einer Minute. Wer sich das schon antut, ne? Bezahlt einen Haufen Geld dafür. Ja, Lieben, ich betone es nochmal, zuerst kommt die Ritzung, das Blut und dann die Farbe. Und da spielt es keine Rolle, ob das ein Drachenkopf ist oder ein Kreuz. Es ist bei beiden dasselbe. Und es ist eine Anbetung dessen, den man das Blutopfer bringt. Gott sagt sowas, nee, ihr sollt rein sein, wir sollen es unterscheiden. Die Braut Jesu Christi soll rein und makellos, ohne Tattoos bereit sein, wenn der Herr kommt. Der Herr wäscht es von allen weg, die sich bekehrt haben mit Tattoos. Kein Problem, die sieht Jesus nicht mehr. Aber wenn man gläubig ist und lässt sich diese Dinge machen, die sieht er sehr wohl. Und auch dann gibt es noch Buße. Da kann man Buße tun und muss mit diesen Tattoos genauso umgehen, auch wenn die noch so fromm aussehen, wie mit einem teuflischen Symbol. Zuerst das Blutopfer, dann die Farbe. Es gibt Beispiele aus der Seelsorge. Ich habe das bloß mal so kurz reingeworfen. Ich habe dann Fragen gekriegt aus der Gemeinde, darum habe ich das mal aufgearbeitet. Und die beim Befreiungsdienst den Dämon einfach nicht losgekriegt haben. Und da hat dieser Dämon gesprochen, hat gesagt, ich habe ein Blutsbündnis mit dieser Person. Ich gehe nicht, ich habe ein legales Anrecht. Da musste die Person das widerrufen, dass sie einen Buße tun, sich lossagen von diesem Tattoo und dann war das Ding weg. Also, dass ein gereifter, mündiger Christ erkennt die Dinge und hält sich doch lieber dran, eine saubere Haut zu tragen. Ich habe von einem Bruder ein Zeugnis gehört, der war in der Schweiz in der ICF-Gemeinde und er kam sich so verloren vor als Außenseiter, weil alle Christen waren tätowiert, nur er nicht. Also das waren keine, die aus der Szene kamen, die sich bekehrt haben, da wird man sich ja freuen. Nee, das waren Christen, die sich christliche Symbole haben tätowieren lassen. Da sagt, ich kam mir vor wie ein Fremdkörper. Es geht um Anbetung und um Heiligsein. Wir sollen Gott anbeten und nicht den Satan und keine Bündnisse mit ihm schließen. Wir sollen uns der Welt nicht gleichstellen. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus reinigt unseren Leib, Geist und Seele, aber für unseren Körper tragen wir unsere Verantwortung. Ich habe noch Bibelstellen dazu. Ich mache meine kleine Ausarbeitung dazu mit stichpunktartig. Ich setze es auf der Website. Könnt euch in aller Ruhe durchlesen, weil mich jemand mal gefragt hat, wie bringe ich es einem anderen Christen bei, dass sich nicht tätowieren lässt. Und da hat man doch mal was in der Hand. Amen. Das verurteilt niemand, sondern es sagt nur die Wahrheit aus. Und viele Christen wissen nicht, was eigentlich bei so einem Tattoo-Stechen vor sich geht, was der Hintergrund ist, ist einfach nur cool. Und man will mitmachen. Man will auffallen, die Identität genauso tragen wie der andere. Oder ein bisschen rebellieren. So, wir bekommen natürlich auch ein Zeichen, ne, als Christen. Offenbarung 3, Vers 12, da sagt Jesus den jungen Männern, wohlgemerkt, die überwunden haben, auf die will ich meinen Namen schreiben. Und den Namen Gottes des Vaters und den Namen des neuen Jerusalems. Also wir tragen auch mal was im Himmel, ob das nur sichtbar ist oder unsichtbar. Offenbarung 3, Vers 12, aber das wird nicht eingeritzt oder nicht eingestochen, sondern Jesus schreibt das drauf. Und das bedeutet, das ist meine Braut, sie gehört mir. Ich schreibe den Namen Gottes des Vaters auf ihre Stirn, den Namen des neuen Jerusalems und den meinen Namen des neuen. Also auch drei Zeichen. Der Antichrist markiert seine Leute mit drei Zahlen und Jesus markiert seine Gemeinde mit Namen Gottes des himmlischen Jerusalems und seinen Namen. Und zum Abschluss noch, weil wir beim himmlischen Jerusalem sind, wie wichtig diese Sachen sind, über die wir jetzt immer gesprochen haben, lese ich noch den Vers 14, Offenbarung 22. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben am Baum des Lebens, durch die Tore in die Stadt, in das himmlische Jerusalem hineingehen. Also die Gebote Gottes tun, die bekommen Anteil in seiner Stadt. Amen. Okay. Also lasst euch ermutigen, in die Reife zu kommen, in die Mündigkeit. Amen. Vater, wir danken dir, dass du gut bist, Herr. Danke, dass du uns als liebender Vater angenommen hast und uns beständig begleitest, Herr. Dass du wie ein Vater über seine Kinder, über uns wachst, dass wir in die Reife, in die Mündigkeit kommen, Herr. Und Vater, ich bete, dass du das mit jedem Einzelnen von uns tust, Herr. Dass du uns auf die nächste Ebene führst, dass du uns reinigst, dass du uns wirklich frei machst und dass wir erstmal zu jungen Männern werden, die das Wort Gottes bleibend in uns haben und den Bösen überwunden haben. Danke, Herr, dass du das wirkst und bewahre uns vor aller Verführung und Täuschung des Teufels und gib uns ein immer schärferes Unterscheidungsvermögen, Herr, dass wir nur das behalten, was von dir ist. Mach uns zu mündigen, gereiften Christen, die durch den geübten Gebrauch die Sinne geschult haben und Gutes vom Bösen unterscheiden können. Danke, Herr. Amen.